Wenn Besucher vielleicht zum ersten Mal nach Volkenroda kommen, geht es im besten Fall so, dass sie staunen über die schöne Architektur. Dass sie sagen, ach, das ist schön hier. Es gibt das Alte und es gibt das Neue. Und diese beiden Elemente gehen eine interessante Einheit ein. Schöne Architektur. Wer noch das Glück hat, in einem Gästezimmer zu nächtigen, je nachdem, wo man ist, die sind ja sehr verschieden, je nach Haus, der kann das auch bestaunen, eine schöne Architektur, in der man sich auch wohlfühlen kann. Ich kann da auch aus Erfahrungen sprechen, weil wir wohnen ja direkt im Kloster und das von den gleichen Architekten gestaltet. Und was mir hier in Volkenroda zum ersten Mal aufgefallen ist, ist ein kleines architektonisches Element, eigentlich nichts Besonderes, aber hier in Volkenroda typisch, das Oberlicht. Also wenn man in den Wohnungen ist oder wenn man in den Zimmern ist, gibt es da ein Oberlicht. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ich hoffe, das stimmt, Herr Architekt, dass das Oberlicht ja dafür da ist, dass es nicht dafür da ist, dass wir nach draußen schauen, um zu sehen, wie schön ist die Landschaft, sondern es ist dafür da, dass von außen Tageslicht in der Regel reinfällt in die Räume und das macht dann, dass die Räume schön erleuchtet sind und wir haben in unserer Wohnung zum Beispiel einen langen Flur und der wäre ziemlich dunkel, aber wenn man da reinkommt, ist auch ohne Licht der Flur relativ hell, ein Oberlicht. Also Oberlicht ist eine tolle Sache und wie gesagt, das Besondere, von einer Richtung fällt das Licht von oben ein und erhellt den Raum. Ich finde, dieses Oberlicht ist auch ein sehr schönes Bild für das, was Gott mit uns vorhat. Wie ein Oberlicht will er sein Licht in uns reinstrahlen lassen. Wir können da nicht unbedingt zurückschauen auf dieser Welt, aber er will es reinstrahlen lassen, das Oberlicht. Karl Barth, mancher kennt ihn, ein großer Theologe, der hat vom Oberlicht des Heiligen Geistes gesprochen. Ich finde das ein wunderbares Bild, weil das so schön deutlich macht, wovon wir leben und dass das eben, es ist nicht einfach da, aber es kann in uns hineinfallen. Es kann uns belichten. Also eine große Botschaft, auch schon des alten Bundes, von Gott geht ein Licht aus. Dieses Licht strahlt in der Dunkelheit und das will in uns hinein und will es hell machen. Das hängt damit zusammen, dieses große Thema, wenn wir das mit dem Oberlicht mal so übertragen verstehen, dann verstehen wir einen Kerngedanken der Bibel. Also mit diesem Gedanken werden uns ganz viele Texte neu aufgehen, dass wir merken, es ist nicht nur das, was da so auf der Oberfläche berichtet wird, sondern bei vielen Texten scheint das durch, da ist noch was dahinter. Eine unsichtbare Wirklichkeit, die das beleuchten will, die das, ja, mit Gottes Eigenschaften, der ja unsichtbar ist, den wir nicht festhalten können, erfüllen will. Und ich glaube, so ist es auch für unser Leben. Also das Thema Oberlicht ist ein Schlüssel für unser Leben. Ich werde das gleich noch ein bisschen ausführen. Es geht um diese unsichtbare Wirklichkeit, die wir oft gar nicht so wahrnehmen, die uns umgibt, die sich manchmal enthüllt, die sich manchmal auch verhüllt. Und davon hat uns das Evangelium ja auch erzählt, was wir eben ja gelesen bekommen haben. Man könnte jetzt sagen, es erzählt uns, wie Jesus in das Oberlicht Gottes gestellt wird. Und das hat Folgen, auch für alle, die dabei sind oder davon hören. Ich möchte mit euch diese Erzählung, diese Begebenheit aus dem Evangelium ein Stück durchgehen und ich fange mal an mit Jesus als Bergführer. Ja, Jesus ist oft auf Berge gestiegen, das wird uns berichtet in den Evangelien. Er ist da alleine gewesen, hat gebetet. Und das ist einmal im ganz wörtlichen Sinn ja zu verstehen, wenn Jesus die Berge sucht. Aber im anderen Sinn ist es auch wieder ein Bild, ein Symbol. Auf dem Berg in der Bibel passieren oft große Dinge. Man ist dem Himmel ein Stück näher. Ganz wörtlich, aber auch übertragen. Das heißt, auch beim Gebet kann das nochmal ganz anders sein, oben auf dem Berg zu beten als unten im Tal. Jesus ist oft auf Berge gegangen und wir wissen, dass auch im Alten Testament das zentrale Ereignis, der alte Bund, da geht Mose auf den Gottesberg, auf den Sinai, da leuchtet alles und dann wird der Bund geschlossen. Und daran müssen wir denken, wenn wir hören, Jesus geht auf den Berg. Jetzt geht er auch auf den Berg, aber er geht als Bergführer. Und das heißt, er nimmt ein paar Leute mit. 3 Jünger werden uns genannt, nicht alle 12, 3 Jünger, die öfter vorkommen, wenn Jesus was Besonderes macht oder es eine besondere Situation in seinem Leben ist. Petrus, Johannes und Jakobus, die nimmt er mit. Und Jesus als Bergführer, das heißt dann also auch wörtlich und übertragen, er führt sie ins Oberlicht. Ja, da oben ist natürlich mehr Licht als im Tal und das wird uns ja jetzt auch erzählt. Die gehen also da hoch auf den Berg, nachdem Jesus sie gut hochnavigiert hat. Er wird sie nachher auch wieder runter navigieren, führen. Und dann wird in wenigen Worten etwas beschrieben, was eigentlich unbeschreiblich ist. Also das, was die Bibel nennt mit Herrlichkeit, Lichtglanz, dieses schwierige deutsche Wort Verklärung. Also es wird beschrieben an Jesus 2 Dinge. Sein Gesicht wird hell wie die Sonne, also ein Bild wie die Sonne, man kann es nicht anders beschreiben. Und seine Kleidung strahlt wie das Licht, noch heller als das, was ich anhabe. Also eine Lichtgestalt, Jesus als Lichtgestalt. Das sehen die Jünger vor ihren Augen, verklärt sich Jesus. Ich habe ja gesagt, im Deutschen ist das ein schwieriges Wort, weil wir kommen da oft auf so eine falsche Spur. Wenn ich zu jemandem sage, du verklärst die Gedanken, die Vergangenheit, dann meint man, du hast irgendwie eine rosa-rote Brille und das stimmt eigentlich alles gar nicht so, was du meinst. Im religiösen Sinn, hier auch in der Bibel, meint Verklärung Verwandlung. Im Griechischen steht da Metamorphose, verstehen wir auch im Deutschen. Also Jesus wird verwandelt eben in diese Lichtgestalt und wir spüren das an diesen wenigen Worten, es kann nur tastend beschrieben werden, was sich eigentlich gar nicht beschreiben lässt. Wenn Jesus zur Lichtgestalt wird und wenn da auf einmal dieses Oberlicht oder dieser Lichtkegel oder wie immer wir uns das vorstellen, auf diesem Berg ruht und die Jünger das mitbekommen. Aber damit ist ja noch gar nicht alles geschehen. Also nicht nur Jesus die Lichtgestalt, sondern auf einmal erscheinen 2 weitere wichtige Gestalten, 2 Gottesmänner des alten Bundes, sehr prominent, Mose und Elia. Und dann steht nur ganz knapp da, wie das die Bibel oft so macht, wenn uns eigentlich interessiert, was die jetzt gemacht haben. Sie redeten miteinander. Also, Jesus, Mose und Elia führen ein Lehrgespräch. Das kann man daraus schlussfolgern, weil dann Petrus zu ihm sagt, Rabbi, Meister, Lehrmeister, ich will hier gerne Hütten bauen. Also ein Lehrgespräch. Sie reden miteinander. Und man kann sagen, ich wiederhole das nochmal, von Gott geht ein Licht aus, das unsere Dunkelheit belichten will. Wir sind normalerweise jetzt sehr schnell gleich zu fragen, naja, was heißt denn das für uns, wie ist das mit den Jüngern? Aber ich möchte an der Stelle mal auf die Stopptaste drücken, weil diese Aussage, von Gott geht ein Oberlicht aus, ein Licht, das die Dunkelheit erhellt, das gilt auch für Jesus. Steht zwar nicht im Text, aber ich finde es sehr schlüssig, was man seit dem frühen Mittelalter zu dieser Stelle sagt im Evangelium, dass man sagt, es steht ja genau in der Mitte, also es ist wirklich so ein Achsenpunkt, so ein Mittelpunkt im Evangelium, die geheime Achse, sagen manche. Seit dem frühen Mittelalter sagte man, Jesus wusste genau, was vor ihm liegt. Er war unterwegs, er hat vom Reich Gottes erzählt, er hat mit den Menschen gesprochen, er hat geheilt und so weiter und so fort. Und mehr wird ihm deutlich, und er sagt es auch, ich muss leiden, ich muss ans Kreuz gehen, dieser Weg nach Jerusalem steht mir bevor. Und bevor er diesen Schwenk macht auf diesen Leidensweg, kommt diese Begebenheit, dieses Oberlicht auf dem Gottesberg. Und man sagt, dieses unglaubliche Leiden, was vor Jesus liegt, dafür musste er gestärkt werden. Er brauchte selbst die Kraft, um da durchgehen zu können. Also er brauchte auch dieses Oberlicht, um das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ich finde das eine sehr schöne Auslegung, dass also auch Jesus durch diese besondere Offenbarung, durch dieses Lehrgespräch, durch das, was Gott schenkt, auch eine einmalige Stärkung erfahren hat. Es ist ja wirklich ein Lichterlebnis, was ganz einmalig ist im Leben Jesu. Ja, es gilt natürlich auch für die Jünger. Petrus, das ist ja relativ bekannt, bis in eine Redewendung hineinkommt, lasst uns Hütten bauen. Petrus will diesen Moment festhalten. Und es ist auch gar nicht unbedingt gesagt, ob er das für sich selber festhalten will, sondern vielleicht will er auch Jesus einfach diesen Moment noch verlängern, wo er so im Lehrgespräch ist mit den anderen Rabbis, mit Mose und Elia. Aber dann merken wir, an der Stelle wird jetzt das Licht schon wieder abgeblendet. Das heißt, eine Lichtwolke kommt über sie. Und das macht schon mal deutlich, also wann immer sich Gott auch mal zeigt, das ist immer ein Geheimnis von Verhüllung und Enthüllung. Wir können Gott nicht zwingen, dass er spricht, dass er leuchtet, dass er sich zeigt. Gott ist unverfügbar. Also, es erscheint diese Lichtwolke, die legt sich über diese drei Gottesmänner. Und dann kommt diese Stimme aus der Wolke und das sind sehr wichtige Worte, die da ertönen. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Wir hören, dass die drei Jünger zu Boden gehen. Sie sind völlig erschrocken von dieser Erscheinung. Gottes Begegnung sind oft mit Schrecken auch versehen. Sie bekommen Angst. Wir haben Jesus als Bergführer erlebt. Wir haben Jesus als Lichtgestalt erlebt. Und jetzt erleben wir eine andere Eigenschaft an ihm, die auch sehr schön ist und auch in diesem Text beschrieben wird, auch für uns. Jesus als Seelsorger. Vielleicht würden wir heute auch sagen, Jesus als geistlicher Begleiter. Die Jünger liegen auf dem Boden, sie wissen nicht, was ihnen geschieht, sie haben Angst. Und jetzt muss man sich das wirklich auch so als Kino im Kopf vorstellen, was da passiert und ja, wie Jesus auch zu uns ist. Er berührt sie. Richtig haptisch. Also er berührt sie, er fasst sie an, er richtet sie auf. Und er sagt dieses Wort, was so oft in der Bibel vorkommt, aber was wir auch so oft brauchen, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und dann berichtet der Evangelist, als das geschehen ist, als sie dann wieder den Kopf heben können, als sie aufblicken, tja, die Lichtwolke ist weg, die Gottesmänner sind weg, nur Jesus allein bleibt da. Von Gott geht ein Licht aus, das unsere Dunkelheit belichten will. Ich möchte noch mal den Schwenk zurück zum Anfang nehmen und zum Schluss kommen. Wir haben ja über dieses Oberlicht gesprochen. Das Oberlicht, was wir in der Architektur kennen, was aber auch ein schönes Bild ist für das, was Gott auch mit unserem Leben machen will. Also sein Licht hineinschauen lassen. Und jetzt wird hier den Jüngern sehr deutlich gemacht, dieser Jesus, der jetzt allein übrig bleibt, nachdem diese wunderbaren Erscheinungen verschwunden sind. Ja, sie sind verschwunden. Dass gesagt wird, er ist es. Das ist mein geliebter Sohn. Also Jesus sagt, ihr habt ihn hier. Er ist da. Das reicht. Hört auf ihn. Also von dieser Erzählung her können wir sehen, können wir hören, können wir aufnehmen. Jesus wird uns als das Licht Gottes vorgestellt. Auch wenn es nur kurz aufscheint, so sichtbar und so übernatürlich. Jesus ist nicht nur das Licht über uns, was zu uns gekommen ist, sondern Jesus ist auch das Licht in uns. Nur einen kleinen Schwenk zu der Lesung, die wir vorhin vom Apostel Paulus gehört haben. Er nimmt ja auch die gleichen Bilder auf. Er sagt, dass durch Jesus Christus ist ein Licht in unsere Herzen eingesenkt. Also egal, ob das jetzt von oben kommt oder ob das in uns ist, durch Jesus Christus ist ein Licht da. Und dann sagt der Paulus auch noch was sehr Wichtiges, was uns dann auch schon wieder in die Niederung des Alltags zurückführt, wenn wir diesen Gipfel dann hinunter müssen ins Tal, dass er sagt, ja, wir haben dieses Licht in sehr zerbrechlichen Gefäßen. Es ist von Schwachheit gekennzeichnet. Auch das Thema Leid spielt damit rein. Und trotzdem, das ist das Gute daran und das ist das Kraftvolle und das Tröstliche auch an dieser Erzählung, dieser Glanz der Ewigkeit, wir haben das ja eben gesungen, Morgenglanz der Ewigkeit, der strahlt und der ist nicht nur für die besonderen Gottesmänner da, im Alten Testament war das ja die Ausnahme, dass jemand so eine Lichterscheinung hatte, vor allem Mose, der ist nicht nur für diese drei Jünger da, die bei dieser Sternstunde dabei waren, sondern damit ist uns gesagt, ja, Jesus ist doch da, das Licht Gottes ist da. Wir haben es da wirklich besser, dieses Licht auch mit diesem Licht uns anstrahlen zu lassen. Morgenglanz der Ewigkeit, das gilt auch im Tränenfeld dieser Welt, also in diesen Niederungen des Alltags mit all den schwierigen und dunklen Sachen, die uns so umgeben. Und wenn wir jetzt so rausschauen, ihr seht ja, das Wetter ist gerade ziemlich grau und trist. Manche Menschen sind so vom Winterblues erfüllt, man hat nicht so gute Laune und so. Was hilft gegen den Winterblues? Die Lichttherapie. Ganz einfach, man sucht das Licht. Jetzt wieder auf unseren Text, auf Jesus übertragen. Wir können uns in dieses Oberlicht stellen, Jesus suchen, auf ihn hören, wird hier gesagt. Die Gemeinschaft in seinem Namen haben, dann können wir darauf hoffen, dass wir gestärkt sind, dass das Licht wieder in uns glimmt oder wieder leuchtet, auch wenn es drumherum manchmal ziemlich dunkel ist. So ist es. Aber Jesus ist da und dieses Licht strahlt, es strahlt uns aus der Ewigkeit an. Gott hat als erstes Werk der Schöpfung das Licht gemacht und am Ende heißt es, am Ende wird auch alles wieder hell sein. Wir sehen das an Jesus, worauf es auch mit uns hinausläuft. Und ich finde das wunderbar, dass wir einmal auch dabei sein werden, wenn alles hell ist. Und ich glaube, dann sind alle Lichtgestalten, die um Jesus drumherum stehen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.